Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ukraine wird protestiert, nicht gegen Russland und dessen Angriffskrieg, sondern gegen den eigenen Präsidenten, Volodymyr Zelensky. Er hatte gestern ein Gesetz unterzeichnet, das die Befugnisse der Antikorruptionsbehörden einschränkt. Das treibt die Menschen auch heute auf die Straße und auch die EU zeigt sich besorgt.
Im ganzen Land protestieren sie gegen ein Gesetz, das Präsident Zelensky gestern unterschrieben hat. Es entmachtet zwei bisher unabhängige Antikorruptionsbehörden. Sie unterstehen ab sofort dem Generalstaatsanwalt, der vom Präsidenten ernannt wird. So könnte Zelensky direkten Einfluss auf Ermittlungen nehmen. Wie im Fall seines Vertrauten Tschernyschow. Das Antikorruptionsbüro wirft dem Ex-Minister Bestechlichkeit vor. Im Amt soll er sich einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft haben. Es geht um staatlichen Grund und Immobilien. Zelensky dürfe die Justiz nicht missbrauchen und die eigene Macht weiter ausbauen. Die Einführung der Antikorruptionsbehörden war ein wichtiger Reformschritt. Aus diesem Grund haben wir die Möglichkeit bekommen, uns in Richtung EU zu bewegen. Wenn das zurückgenommen wird, verzögert das unseren Beitritt stark. Zelenskys Begründung, die Arbeit der Behörden sei ineffizient und von Russland unterlaufen. Die Infrastruktur der Korruptionsbekämpfung wird funktionieren, nur ohne russischen Einfluss. Die Antikorruptionsbehörden sollten reformiert, aber nicht entmachtet werden, sagen Beobachter. Dadurch verliere Zelensky Vertrauen, sein Vorgehen könnte die Gesellschaft spalten. Wir sind im Krieg und es ist notwendig, für die Einheit des Landes zu arbeiten. In diesem Fall schadet Zelensky sich selbst und dem ganzen Land. Das ist definitiv ein falscher Schritt. Von einem ernsten Rückschritt für den EU-Kurs der Ukraine spricht Erweiterungskommissarin Marta Kos. Die Bekämpfung von Korruption ist sehr, sehr wichtig. Darüber werden wir mit der ukrainischen Regierung sprechen. Die Demonstrierenden hoffen, dass die westlichen Partner massiv Druck auf die ukrainische Regierung aufbauen, damit das Gesetz zurückgenommen wird.
Da fragen wir nach bei Wassily Golod in Kiew. Er steht mittendrin zwischen den Demonstrierenden. Wie wahrscheinlich ist es, dass Zelensky das Gesetz zurücknehmen wird?
Ich habe keine Frage gehört. Ich versuche jetzt einfach mal das zu beschreiben, was wir hier beobachten. Wir sehen einen deutlich zunehmenderen Druck. Hier in Kiew, wenige hundert Meter entfernt vom Präsidialamt, sind mehrere tausend Leute zusammengekommen, noch mehr als gestern. Wir sehen Proteste im gesamten Land und wir sehen auch, dass der Druck kommt aus der EU, von Mitgliedstaaten wie Deutschland. Außenminister Wadephul hat Zelensky heute kritisiert, hat gesagt, Antikorruptionsbehörden müssen unabhängig sein. Der Präsident reagiert auf diesen Druck. Er hat angekündigt, dass es ein neues Gesetz geben soll. Das reicht den Menschen nicht. Sie wollen, dass dieses Gesetz zurückgenommen wird, denn das Vertrauen in Präsident Zelensky und seine Führung, die fehlt aktuell.
Ja, ich bitte die Bildaussetzung zu entschuldigen. Vielen Dank, Wassily Golod in Kiew. Im Gazastreifen kämpfen die Menschen weiter ums Überleben, so wie diese Palästinenser an einer Essensausgabe. Laut den Vereinten Nationen hungern mittlerweile so gut wie alle Bewohner von Gaza. In dem von Israel nahezu vollständig abgeriegelten Gebiet gäbe es täglich mehr Todesfälle aufgrund von Unterernährung. Besonders betroffen die Kinder. Bilder, die nur schwer zu ertragen sind.
Reagieren kann die 10-jährige Rahaf kaum mehr. Ihr Vater Ali zeigt dem lokalen ARD-Kamerateam in Gaza alte Fotos von ihr. Hier war sie 1,5 bis 2 Jahre alt. Da konnte sie noch stehen und noch laufen. Dann kam die Diagnose Rett-Syndrom, eine seltene Entwicklungsstörung. Rahaf braucht weiches, nahrhaftes Essen. Doch Obst und Gemüse gibt es schon lange nicht mehr auf dem Markt, berichtet der Vater. Auch fast kein Brot, verdauen kann sie das ohnehin kaum. Sie hat ungefähr 15 Kilogramm gewogen, als der Krieg begann. Und vor einer Woche nur noch 6,5 Kilo. Ich habe sie ins Krankenhaus gebracht. Sie haben nach einer Infusion gesucht, aber es gibt nichts. Sie können auch die Venen nicht mehr finden. Sie können ihr nicht helfen. Es sind die Schwachen und Kranken, die besonders vom Hungertod im Gazastreifen bedroht sind. UN-Generalsekretär Guterres beklagt, dass weltweit Völkerrecht ohne Konsequenzen missachtet oder direkt verletzt werde. Wir müssen nur zu dieser Horrorshow nach Gaza blicken, wo das Ausmaß von Tod und Zerstörung in jüngster Zeit beispiellos ist. Mindestens 10 Kinder sind laut Vereinten Nationen allein im Juli an extremer Mangelernährung gestorben. Mehr als 100 Hilfsorganisationen, darunter Ärzte ohne Grenzen, fordern einen Waffenstillstand und den Stopp von Waffenlieferungen. Das Aushungern von Zivilisten als Kriegsmethode sei ein Kriegsverbrechen. Die israelische Regierung sagt, sie sei nicht verantwortlich für die Hungersnot im Gazastreifen.
Ein Ende des Gaza-Krieges haben am Montag auch mehr als 2 Dutzend Staaten in einer gemeinsamen Erklärung gefordert. Deutschland schloss sich nicht an. Das führt zu Diskussionen. Die Bundesregierung verteidigte ihre Entscheidung. Aus der SPD-Fraktion kamen hingegen Rufe nach einer härteren Haltung gegenüber Israel. Frankreich gehört zu den Unterzeichnern der Erklärung. Und so wird der Gaza-Krieg wohl auch Thema des Besuchs von Präsident Macron bei Kanzler Merz sein.
Es ist ein fester Handschlag zwischen Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten Macron an diesem Abend. Beide Länder stehen eng beieinander. Doch in einem Punkt liegen sie etwas auseinander, wie sie mit der Lage in Gaza umgehen. Frankreich hat mit zahlreichen Ländern eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, in der sie den Druck auf Israel erhöhen wollen. Sie fordern, unter anderem Hilfslieferungen zu ermöglichen. Deutschland hat nicht unterschrieben. Kritik kommt aus der SPD-Fraktion.
Die 28 Staaten haben klargemacht, dass sie ein Ende dieses Krieges wollen, ein Ende des humanitären Leides und eine Freilassung der Geiseln durch die Hamas. Das ist eine Position, die wir als Bundesregierung und als Parlament teilen, mittragen. Und deshalb hätten wir diese Initiative mit unterstützen müssen. Dass wir es nicht getan haben, ist und bleibt ein Fehler.
Einen Konflikt in der Koalition will Bundeskanzler Merz darin nicht sehen. Erst gestern hatte Merz noch das israelische Vorgehen in Gaza kritisiert.
Ich will auch die israelische Regierung jetzt wirklich mit großem Nachdruck auffordern, die massiven militärischen Interventionen zu stoppen, einen Waffenstillstand zu ermöglichen und vor allem die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung dort zu ermöglichen.
Das deutsch-israelische Verhältnis wiegt für die deutsche Politik schwer. Noch einmal mehr nach dem Terror der Hamas am 7. Oktober. Die israelische Botschaft verurteilt die internationale Initiative. Zitat: Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand befinden sich in einer kritischen Phase. Doch weil sich die gemeinsame Erklärung der 28 Staaten einseitig gegen Israel richtet, droht sie diesen Fortschritt zunichte zu machen. Das jetzige Vorgehen sei völkerrechtlich, so Experten, nicht mehr vertretbar.
Ist natürlich die Frage, welche Lektion man aus dem Holocaust lernen soll. Und da ist ja auch die Lektion, nicht nur, dass man natürlich Juden schützen muss und Jüdinnen, sondern auch die Lektion, dass man das Völkerrecht hochhalten muss.
Bei dem gemeinsamen Gespräch mit Macron an diesem Abend könnte auch die Situation in Gaza ein Thema sein.
Und mehr zur Lage in Gaza und der deutschen Haltung auch gleich auf Tagesschau 24. Viele Milliarden Euro hat die Bundesregierung für den Verteidigungsetat eingeplant. Doch selbst Ressortchef Pistorius räumt ein, das Geld nütze nicht, wenn so wörtlich ein Wust von Regelungen die schnelle Beschaffung von Waffen verhindere. Das soll sich künftig ändern. Das Kabinett verabschiedete heute einen Gesetzentwurf, der unter anderem darauf abzielt, die Bürokratie abzubauen.
So soll die Fregatte 126 einmal aussehen. Stückpreis 1 Milliarde Euro. 4 Jahre sollte die Bauzeit sein. Jetzt werden es mindestens 6. Ein großer Rückschlag für die deutsche Marine. Was die Politik tun könne, um Beschaffung zu beschleunigen, sei jetzt im neuen Gesetzesvorschlag zusammengefasst, sagt der Minister.
Man kann ohne Übertreibung sagen, dieser Gesetzentwurf ist für die Bundeswehr, für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und eine schnellere Beschaffung ein echter Quantensprung.
Nicht mehr jeder Auftrag muss europaweit ausgeschrieben werden. Schnelle Direktvergaben sollen möglich sein, Rechtsstreitigkeiten nicht wie jetzt die Produktion bremsen. Einfache Regeln soll es auch für innovative Unternehmen geben, die etwa Drohnen herstellen. Heute trifft der Minister auch die Rüstungsindustrie. Hunderte von Milliarden Euro will man bis 2035 ausgeben. Kontrolliert würden Regierung und Industrie jetzt aber immer weniger, beklagt die Opposition.
Deshalb braucht es starke parlamentarische Kontrolle. Und dass diese Koalition hier die parlamentarischen Rechte selbst beschnitten hat, halte ich für einen großen Fehler, weil das führt nur zu den nächsten Rüstungsskandalen und Untersuchungsausschüssen.
Bedeuten weniger Vorschriften auch weniger Kontrolle? Das ist die eine Frage zum heutigen Gesetzentwurf. Die andere: Braucht die Bundeswehr eine Vereinfachung von Rechtsvorschriften oder sollte sie nicht versuchen, ihre Beschaffung grundlegend anders zu organisieren? Vorschläge dazu liegen zumindest seit Jahren auf dem Tisch.
Der Inselstaat Vanuatu ist besonders betroffen vom Klimawandel. Hier Hotelgebäude, die nach einem Wirbelsturm im Südpazifik versinken. Vanuatu hatte daher den Internationalen Gerichtshof angerufen und gefragt, ob Staaten für ihren CO2-Ausstoß verantwortlich gemacht werden können. Zum Vergleich: 2023 verursachte der reiche Ölstaat Katar mit 43 Tonnen die höchsten Emissionen pro Einwohner. In den USA waren es 14 und in Deutschland gut 7 Tonnen. Vanuatu lag bei nur 0,7 Tonnen und bekam jetzt Unterstützung vom höchsten Gericht der Vereinten Nationen.
Romabeth Siri ist Jurastudentin. Ihre Heimat, die Südseeinsel Vanuatu, ist akut vom immer höher steigenden Meeresspiegel bedroht. Hier am Ufer bauen sie Mauern, jedes Jahr aufs Neue, nach jedem Sturm. Wir müssen unser Bestes geben, um dieses Land zu erhalten. Wir wollen nicht umziehen, wir wollen nicht weggehen, wir wollen hier leben und erhalten, was übrig bleibt. Wer trägt dafür Verantwortung? Romabeth hat jahrelang dafür gekämpft, diese Frage vor das höchste UN-Gericht in Den Haag zu bringen. Und das spricht in seinem Gutachten tatsächlich über mögliche Entschädigungszahlungen, wenn Staaten sich nicht an Klimaschutzverpflichtungen halten. Eine grundlegende Entscheidung. Das Gericht ist der Ansicht, dass der Schutz der Umwelt eine Voraussetzung für die Einhaltung der Menschenrechte ist. Der Klimaminister von Vanuatu spricht anschließend von einem Meilenstein. Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Internationale Gerichtshof direkt über die größte Bedrohung der Menschheit gesprochen, den Klimawandel. Und die Entscheidung war einstimmig. Sie setzen jetzt darauf, dass das Gutachten des höchsten UN-Gerichtes eine starke Signalwirkung hat, auch wenn es rechtlich nicht bindend ist.
Einen ganz besonderen Fund machen, das ist der Traum eines jeden Dinosaurierforschers. Fossilien dieser Saurierart hatten schon 90 Jahre in einem Archiv gelegen, bevor Forschende des Naturkundemuseums Stuttgart sie noch einmal mit neuen Methoden untersuchten. Dabei wurde ihnen klar, der Fund könnte das Verständnis der Dinosaurierentwicklung verändern.
Nicht mal einen Meter lang. Der Kopf ähnelt einem Vogel und besonders auffällig ein großer Kamm auf dem Rücken. So soll er ausgesehen haben, der Grauvogel Wundersaurier. Er lebte vor 247 Millionen Jahren. Das Team um Stefan Spiekmann vom Naturkundemuseum Stuttgart untersuchte die Fossilien. Die wurden bereits in den 1930er Jahren in Frankreich gefunden.
Ich habe dann diese Fossilien gesehen und habe gleich gedacht, wow, das ist eine Riesenmöglichkeit, das kann eine Riesenentdeckung sein.
Und tatsächlich, auf dem Rücken des Tiers wuchsen nicht Federn, Haut, Haare oder Schuppen, sondern eine andere, bisher unbekannte, komplexe Struktur. Woraus der Kamm besteht und wofür die Saurier ihn brauchten, wissen die Forscher nicht. Damit ist dieses Tier anders als alle, die wir bisher kennen.
Dass die Möglichkeit, um solche komplexe Strukturen zu entwickeln, schon da ist, so früh in die Evolution der Reptilien, das ist eine Riesenüberraschung.
Offenbar waren die Körper der Reptilien damals viel weiterentwickelt und vielfältiger, als die Forscher bisher dachten. Deshalb tauften sie den neuen Saurier Mirasaura, Wundersaurier.
Und damit zur Fußball-EM. Gestern das Abschlusstraining. Gleich kämpfen die deutschen Spielerinnen um den Einzug ins Finale. Das wird allerdings keine leichte Aufgabe, denn die DFB-Elf geht als Außenseiter in das Halbfinale gegen Weltmeister Spanien. Ja, und vor dem Stadion in Zürich ist Inka Blumensaat. Wie stehen denn die Chancen im Halbfinale jetzt?
Es wird schwer, aber das Team geht ja mit so viel Selbstvertrauen auch in dieses Halbfinale, einfach nach diesem tollen Viertelfinale gegen Frankreich, als es diesen Sieg in Unterzahl gab. Und da hat die Mannschaft einfach ganz viel Motivation mitgenommen und auch ganz viel Glauben an sich selbst. Das Team ist natürlich schon hier eingetroffen im Stadion am Letzigrund. Christian Wück stellt heute so ein bisschen defensiver auf. Das heißt, dass zum Beispiel Sarah Debritz zu ihrem Startelf-Debüt im defensiven Mittelfeld kommen muss. Er muss ja ohnehin auch wieder so ein bisschen umbauen nach dem Platzverweis im Spiel gegen Frankreich. Heute das Spiel mal zu 11 beenden, das ist das eine Ziel. Und das andere ist dieses spanische Kurzpassspiel, dieses Tiki-Taka, was die spanischen Fußballerinnen genauso wie das männliche Team immer wieder aufziehen, das einfach zu unterbinden. Also mal eine Grätsche hier, mal fair auf die Füße treten sozusagen und dann auch die eigenen Angriffe durchziehen, zum Beispiel über Giovanna Hoffmann, die vorne spielt, über Jule Brandt, die in Topform ist. Und dann soll der nächste Sieg gegen Spanien gelingen, denn verloren haben die deutschen Frauen gegen Spanien noch nie.
Ja, wir drücken die Daumen. Vielen Dank, Inka Blumensaat. Das Erste überträgt die Partie nach dieser Tagesschau. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 24. Juli.
Der Tiefdruckeinfluss breitet sich morgen wieder auf ganz Deutschland aus. Heute Nacht gibt es im Norden sowie im Südwesten und Süden Schauer, vereinzelt auch Gewitter. In der Mitte bleibt es meist trocken. Von Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Brandenburg und Sachsen gibt es morgen auch den meisten Sonnenschein. Sonst viele Wolken, einige Schauer und Gewitter, punktuell auch Starkregen. In der Nacht 18 Grad an der Nordsee bis 9 Grad im Erzgebirge. Morgen 19 Grad an den Alpen bis 27 Grad im Raum Halle Leipzig. Am Freitag teils Sonne, teils Wolken. Im Nordwesten meist trocken, sonst zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Die ziehen sich am Samstag in den Süden und Südosten zurück. Im übrigen Land zum Teil länger Sonnenschein. Sonntag dann wieder verbreitet wechselhaft.
In der Pause vom EM-Halbfinale um 21.50 Uhr fragt Jesse Wellmann den Tagesthemen, ob Merz und Macron auch gegenüber Israel gemeinsam handeln wollen. Und wir blicken auf die Wortungetüme, die sich die Politik für ihre Gesetze ausdenkt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.